beide sind immer, ist immer so emotional nahe geht. Und es manchmal auch gut ist, dass man nicht nur immer so emotional in der Tiefe und Schwere ist, habe ich gedacht, ich möchte heute mal ganz anders einsteigen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich hoffe, ihr habt mir das Gefühl, dass sowas passt doch nicht beim Frauenwochenende und schon gar nicht bei so einem Thema, was so nahe geht. Und zwar, ich wollte mal mit einem Witz einsteigen. Verzeiht ihr mir das? Ich bin keine gute Witzerzählerin, aber dieser Witz, der ist geblieben. Nämlich, ihr wisst ja, international ist es bei mir daheim und international ist auch dieser Witz, denn eine Deutsche, eine Österreicherin und eine Schweizerin treffen sich. Ja. Und sie machen sich so Gedanken, wisst ihr, wo die kleinen Kinder herkommen? Der Deutsche weiß das, gell? Die wissen ja alles. Ich weiß. Der sagt, naja, also ich meine, das ist ja wohl überhaupt kein Thema, der Klapperstuhl kriegt sie, gell? Und legt sie dann, das hat unser Vater uns auch erzählt, legt sie dann aufs Fenster. Und der Österreicher sagt, also ihr lieben Deutschen, ihr seid euch immer für so klug. Aber ihr wisst es immer noch nicht, dass das ja eigentlich nicht stimmt, sondern dass die Babys im Bauch der Mama wachsen und so weiter und so weiter. Ja? Und der Schweizer, ganz cool, wie der Schweizer ist, ruhig. Ich kann leider Schweizerdeutsch nicht imitieren, das ist schwach. Wenn man das jetzt könnte, käme ich noch besser raus. Der oder die Schweizerin schaut sie so an und sagt, da gibt es alle keine Ahnung. Bei uns in der Schweiz ist das von Kanton zu Kanton verschieden. So, jetzt funktioniert es hier leider nicht. Jetzt muss ich da nochmal aussteigen. Ja, die Schweizer, die hätten das so gern. Jetzt geht's. Die Schweizer hätten so gern, dass sie wirklich was ganz Besonderes sind in allem, gell? Und nicht nur als ganzes Land, sondern individuell. Jeder Kanton, vielleicht sogar jedes Haus. Und wir haben uns mit dieser Frage übers Wochenende beschäftigt, welche Sprache spricht mein Herz? Gell? Und bei aller Unterschiedlichkeit, die wir da auch haben, gibt es etwas, was trotzdem überall gleich ist. Ob ich es wahrhaben will oder nicht, gell, ob die Schweizer das wahrhaben wollen oder wenn die Kinder kommen, alle gleich auf die Welt. Und etwas, was bei uns allen ganz, ganz gleich ist, ist diese tiefe Sehnsucht nach Wert, nach Annahme, nach Anerkennung, nach diesem Du. Und deshalb, welche Sprache spricht mein Herz? Am Freitag, ich mache einen ganz kurzen Rückblick, haben wir uns mit dieser tiefen Sehnsucht beschäftigt, und dieser Beziehungsfrage über die Bindungswurzeln. Und ich möchte nochmal auf dieses Buch hinweisen, In Bindung, was nur auf meinem Tisch liegt. Ihr könnt es bestellen und einfach euch das herausnehmen, was für euch passt. Und es gilt für alle Bücher. Nicht alles ist immer das, wo ich auch mit konform gehe. Oder was mich gerade anspricht. Und das ist auch okay, weil ich könnte Vielfalt sonst gar nicht ertragen. Dieses Buch In Bindung, Wachsen, da gibt es übrigens auch einen Podcast und das sind die Karten, die daneben liegen, gerade für junge Eltern, aber auch für Omas und Opas und Tanten und Onkels und Freundinnen, die sich so ein bisschen mit diesem Thema auch Umgang mit Kindern beschäftigen. Diese Podcasts sind echt wertvoll, könnt das gerne mitnehmen. Dann haben wir uns am Samstag ganz intensiv mit den verschiedenen Liebessprachen beschäftigt. Liebessprachen, die fünf Liebessprachen, die Sprache des Vergebens. Und ich habe mal so gedacht, ich zeige euch mal, welche verschiedene Mengen an Büchern es zu diesem Thema gibt. Da ist einmal grundsätzlich die fünf Sprachen der Liebe, dann ist es entfaltet für Patchwork-Familien, für Familien mit Behinderungen, für Teenager, für Kinder und auch für Singles. Also, wer sich mit dem Thema mehr beschäftigen möchte und es intensiver machen möchte, es gibt noch genügend Bücher am Büchertisch. Greift es einfach zu. Und heute, ja, kommen wir zu dem sensiblen Organ, nämlich welche Sprache spricht mein Herz? Das ist so der wichtigste Baustein eigentlich im ganzen Beziehungsgeschehen, unser Herz. Doch was ist unser Herz? Ist es nur dieses Muskelorgan, gell, das wir ja brauchen, dass der Körper funktioniert und wir leben? Oder ist es vielleicht doch mehr? Und die Bibel sagt es uns ja, dass es wirklich mehr ist. Und da gibt es, und jetzt zeige ich euch nochmal ein Buch. Ich bin ein Bücherfan. Ja. Da gibt es den Neurowissenschaftler und Psychotherapeuten und Psychologen Raphael Bonelli in Wien. Der hat das sehr, sehr gut in seinem Buch zusammengefasst. Das Herz ist nämlich das Zentrum des Menschen, um Leben zu gestalten. Es ist nicht in dem Sinn jetzt ein christliches Buch, auch wenn man spürt, dass er schon einen Glaubensbezug hat. Die Weisheit des Herzens kann das Buch wirklich nur empfehlen für Leute, die sich tiefer in das Thema hineinarbeiten wollen. Und ich habe gemerkt, dieses Konzept, das er entwickelt hat, das möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen, so wenigstens grob, deckt sich ganz, ganz stark mit dem, was uns auch die Bibel sagt. Das Herz ist das Zentrum, um Leben zu gestalten. Und in dieser Weise hat das Herz wirklich nur der Mensch. Also wir unterscheiden uns an vielen Stellen wirklich vom Tier. Wir sind die Krone der Schöpfung. Und wie gesagt, es hat viele Facetten, ich kann es nur grob umreißen. Und mein Wunsch an euch ist das, was die Lea schon eingeleitet hat. Und es ist tatsächlich so, diesen Bibelvers, den sie am Anfang jetzt genannt hat, der hat ganz viel mit dem heutigen Thema zu tun. Mein Wunsch an dich, an Gott und an dich ist, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, mit Gott unterwegs bist, dass du dir von Gott zeigen lässt, wo stehe ich? Wie ist Gott für mich? Wo ist er? Und wie will er sich mir zeigen? Und wenn du diesen persönlichen Gott, diesen Schöpfergott noch nicht kennst, wünsche ich dir den Mut, dich auf den Weg zu machen. Vielleicht bist du schon auf dem Weg. Und zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn das stimmt, was die da vorne erzählt, oder erzählen, ich bin ja nicht allein, die was erzählt, dann lasse ich dich erkennen. Jesus, und das erbitte ich jetzt für uns alle von dir, begegne du uns. Amen. Danke, Lea, nochmal für dein Gebet, weil der Vortrag heute, der liegt mir besonders am Herzen und es ist mein Gebet an Gott, dass er euer Herz öffnet und dass er mir die richtigen Worte gibt. Das Herz, das Zentrum des Menschen, um Leben zu gestalten. Doch, was ist denn in dem Herzen jetzt wirklich drin? Da wieder so eine schöne Grafik mitgebracht, vielleicht hilft die so ein bisschen. Da ist einmal mein Wollen drin. Das, worauf fokussiere ich mich? Wozu entscheide ich mich? Was will ich? Naja, da gab es da so in der Psychotherapie Anfang letzten Jahrhunderts den Sigmund Freud, der gesagt hat, naja, ich bin ja eigentlich nicht frei, gell? Ich kann nicht wirklich wollen. Ich bin ja getrieben von meinen Bedürfnissen und geprägt vom Umfeld und muss einfach das machen. Gell? Kann ich wirklich nicht wollen, nicht entscheiden? Ich meine, wenn ich im Auto sitze, ich bin an sich eine zügige Fahrerin, ich entscheide schon, gell, ob ich nur mit 50 da durchfahre oder mit 150. Manchmal bin ich dann schon vielleicht getrieben von gewissen Emotionen, aber ich entscheide. Kann ich wirklich nicht wollen, weil wenn das so wäre, dann wäre ich ja gar nicht verantwortlich. Dann könnte ich ja wirklich sagen, ja, die sind schuld. Ja, weil du jetzt das zu mir gesagt hast, deshalb habe ich so reagiert. Gell? Oder meine Eltern, die haben das ja verbockt. Oder Freundinnen, Lehrer etc. Natürlich wird unser Wollen können, schon ein bisschen eingeschränkt. Doch, ich kann wollen, ich habe gewisse Freiheit. Eingeschränkt oder geprägt wird es, nicht so wie der Sigmund Freud gesagt hat, das ist out, hat auch der Raffaele Bonelli, das hat jetzt sehr gut in seinem Buch beschrieben. Aber es wird so ein bisschen eingeschränkt von meiner Grundstruktur, die ich mitbringe. Und ihr kennt vielleicht das noch, diese vier Temperamente, die waren mal zeitlang sehr, sehr in, der Sanguiniker, Choleriker etc. Das ist ein Modell, das entwickelt wurde sogar schon in der Antike. Inzwischen hat man das weiterentwickelt. Inzwischen sagt man, naja, so Grundmodelle, Strukturen, die ich mitbringe, könnte zum Beispiel sein, ich bin strukturiert oder unstrukturiert. Ich bin unstrukturiert, deswegen brauche ich die PowerPoint, damit es bei euch strukturiert ankommt. Oder ich bin eher so verschlossen und vorsichtig, ängstlich von Grundstruktur her. Oder mutig, sogar. Ich gehe nach vorne, powervoll. Ich bin eher impulsiv, schnell, witzig oder so ein bisschen schwerfällig, noch länger. Mein Mann und ich, wir sind da sehr konträr, gerade bei diesem Punkt. Ich bin jemand, der Anerkennung sucht und Bestätigung braucht, oder ich bin und auf die Menschen so zugeht, oder ich bin so wunderbar, kommt der ja nicht so nah, oh, das könnte gefährlich werden. Ich bin eher jemand, der zusammenbleibt. Und sagt so wie ein Kind von mir, es geht nicht, gibt's nicht. Gell? Ich bleibe dran, ich werde es hinkriegen, bis man dann merkt, es gibt doch Grenzen. Oder bin ich schnell entmutigt? Das sind so Strukturen, die wir mitbringen. Und mit diesen Strukturen, mit diesen Augen, sehen wir auch all die Dinge, die wir dann erleben. Und das ist das, was dann auf unser Wollen wirkt. Aber nicht nur das wirkt auf unser Wollen, sondern unser Wollen ist geprägt von unseren Werten. Und jetzt muss ich sagen, ich sehe hier vorne gar nicht viel, aber ich werde mich bemühen, trotzdem zu sagen, was dran ist.
Sollen wir die andere Lampe
wieder? Warte mal, ich werde schauen, es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Danke. Ja, ich wäre gern da gestanden, dann wäre ich euch ein bisschen näher, aber ich brauche das. Also verzeiht mir, ich hoffe, ihr kriegt trotzdem was mit. Meine Werte, die werden natürlich geprägt, auch von meinem Umfeld und von dem, wo ich lebe, auch von meiner Kultur. Die können ganz verschieden sein. Gell? Da gibt es einerseits diese sogenannte Schuldkultur, wo wir Deutsche ja dazugehören. Für uns ist es ein ganz hoher Wert in Beziehungen, dass Beziehungen gut funktionieren, wirklich klar und ehrlich zu sein. Wenn ich aus einer Kultur komme, die eher so der Schamkultur entspricht, und ich denke, Österreich gehört eher in diese Richtung, da ist es nicht dieser Wert das Wichtigste, da ist Höflichkeit das Allerwichtigste. Boah, hoffentlich sage ich und mache ich nichts, was den anderen vielleicht verletzen könnte. Deswegen muss ich mir schon überlegen, ob ich ihm jetzt sage, wie das Gewand, was er anhat, ausschaut. Ja? Ich will ihn ja nicht verletzen. Es ist ein Wert, es ist ganz neutral, aber verschiedene Werte und da können dann Missverständnisse entstehen. Das habe ich sehr, sehr erlebt, wie ich nach Österreich kam, dass ich da sehr umlernen musste. Unsere Werte können verschoben sein. Ja, Umweltschützer, denen ist es wichtiger, als Leben zu schützen, ganz oft. Ich bin nicht gegen Umweltschutz, nicht, dass ihr das falsch versteht. Nur um deutlich zu machen, wie Werte verschoben sein können. Werte werden geprägt, von was lasse ich mich da prägen? Und das entscheide ich. Lasse ich mich vom Wort Gottes prägen, von dem, was Jesus mir sagt, von meinen Erfahrungen, von meinem Umfeld? Und bei dem Ganzen ist dann noch etwas da, nämlich das Gewissen. Ja, das Gewissen ist so die Prüfinstanz. Das, was mir wertvoll ist, setze ich das auch um. Das ist die Funktion vom Gewissen, laut Raffaele Bonelli. Es gibt sicher verschiedene Interpretationen. Und je nachdem, wie ich da drauf bin, ob ich wirklich auch hohe Ideale habe und die so richtig ja, umsetzen möchte, schaffe ich das, gute Handlungen zu vollziehen. Also wenn es mir echt wichtig ist, Höflichkeit steht über allem, dann werde ich mit allen Mitteln mich bemühen, das auch wirklich zu leben, das umzusetzen. Wenn es mir wichtig ist, freundlich zu den Menschen zu sein, dann werde ich es umsetzen, versuchen und der Kassiererin an der Kasse, die noch mit so einem Gesicht vielleicht da sitzt, weil der Tag echt schon ganz anstrengend war, ganz freundlich zu begegnen, habe ich echt mal getestet, wie man das macht und sie anlächelt und vielleicht noch was Nettes sagt, wie dann plötzlich auch bei Ihnen ein Lächeln auf dem Gesicht kommt. Gell? Müsst ihr mal ausprobieren. Also dann werde ich das umsetzen. Dann werde ich einfach gute Tugenden, gute Handlungen entwickeln. Und jetzt habe ich so diese hohen Ideale. Und bemühe mich, und bemühe mich. Ich will nett zu meinen Kindern sein und trotzdem Platz mit der Graben. Ja? Ich will diese Höflichkeit und Freundlichkeit. Und man könnte sicher noch viele andere Beispiele nehmen. Leben und ich schaff's nicht. Warum? Weil ich selber auch was brauche. Ich kann nicht nur geben. Weil es noch einen Bereich in meinem Herzen gibt. Und das ist das sogenannte innere Heiligtum. So bezeichnet es der Raffaele Bonelli in seinem Buch. Das ist dieses innere Vakuum, wie es der C.G. Jung gesagt hat. Ich habe das Zitat von ihm habe ich am Freitag gebracht. Diese innere Suche und Leere nach mehr. Der Raffaele Bonelli sagt, da in diesem inneren Heiligtum, da ist der Sitz vom Wahren, vom Guten, vom Schönen. Da ist die Suche nach Lebenssinn, da ist die Suche nach dem Höheren, nach dem, was außerhalb von mir liegt. Weil wenn ich mich nur auf mich selbst konzentriere, und eine Zeit lang war das ja mal sehr in diese Selbstverwirklichung, gell? Ja, dann muss ich auch alles leisten. Und wenn ich im Schlamassel drin sitze, muss ich mich selber da, gell? Wie geht das? Rausziehen? Schaffe ich nicht. Das kann verzweifelt machen, kann in die Depression oder auch in die extreme Aggression führen. Deshalb, da ist der Platz für was anderes, für etwas, was außerhalb von mir liegt. Okay, aber uns ist natürlich klar, es gibt nicht nur das Herz in unserem Leben, gell? Sondern, also das ist der Satz, den muss ich euch noch sagen, jeder Mensch hat im Inneren ein Vakuum oder eine Leere, die er auf unterschiedliche Weise zu füllen sucht. Gell? Haben wir wie auch schon über das Wochenende immer wieder mal drüber geredet. Und persönliche Beziehung, Bindung an eine göttliche Autorität, an jemand, der außerhalb von mir steht, an eine Person, die ermöglicht mir echte Freiheit. Und zwar nicht Bindung an einen Kosmos, an eine Energie, das ist kein wirkliches Gegenüber. Das kann mir nicht meinen Wert geben, meine Suche nach Sinn erfüllen, Liebe geben, sondern es muss eine Person sein. Und wenn ich da diese Anbindung habe, dann kann ich Freiheit erleben, echte Freiheit. Aber es gibt noch mehr in unserem Leben. Das war der Junge. Ich habe gedacht, ich habe euch das schon gesagt, dabei habe ich das erst heute drauf. Da ist das Herz in der Mitte. Und beim Herz, außer dem Herz, gibt es natürlich noch unseren Bauch. Gell? Unsere Gefühle, unsere Emotionen. Und nicht nur der Bauch ist da, sondern auch der Kopf. Der Kopf, das ist so der Ort, wo die Vernunft sitzt, der geistige Input kommt. Und das Herz ist das. Der Bauch ist der Bereich, wo Gefühle sitzen, aber auch unsere Triebe. Das ist der sogenannte emotionale Input. Das will ich jetzt ein bisschen genauer erklären. Da ist der Bauch da, gell? Und der sagt mir, die Schokolade ist doch sowas Gutes. Die möchte ich jetzt wirklich haben. Gell? Da ist der Bauch da. Und ich werde so von den Gefühlen hin und her geworfen, so wie so eine Nussschale im Meer. Gell? Kürzlich wollten wir unseren Sommerurlaub in Deutschland planen. Und mein Neffe, der eine Ferienwohnung in meinem ehemaligen Elternhaus hatte, mir versprochen, ihr habt immer Priorität. Wenn ihr euch meldet, werde ich schauen, dass ihr die Wohnung kriegt. Dieses Jahr war es zum ersten Mal nicht so. Und es hat mir echt so einen richtigen Gong versetzt. Ja. Wer hat es abgekriegt? Mein Mann. Kaum war der da, hat irgendwas gesagt, habe ich ihn zurück. Dieser Frust, diese Enttäuschung, ja, bewirkt emotionale Reaktionen. Das ist mein Bauch. Das ist das, was mich so hin und her wirft. Und Babys nehmen ja die Welt über die Emotionen zunächst wahr. Und das, was sie da erleben, ob sie gesättigt werden in ihren Bedürfnissen, wie sie gesättigt werden, das speichern sie ab. Und das prägt uns dann später in unserem Verhalten als Erwachsene. Wenn uns das bewusst wird, können wir uns dem stellen. Sind wir dem nicht mehr so ausgeliefert. Da ist dann Veränderung möglich, aber es muss uns bewusst werden. Menschen, die immer so streitsüchtig sind und einfach nur schauen, dass ihnen es gut geht, die sind so richtig in den Bauch drin. Die sehen nur sich, da ist der Bauch das Vorherrschende. Weil Emotionen sind nicht nur schlecht, gell? Ich nehme emotional ganz schnell alles Mögliche auf. Ihr nehmt es jetzt auf, wie ich hier vorne stehe, so ganz schnell, ohne dass ihr drüber nachdenkt. Ja? Und es macht ein Gefühl bei euch. Oder die Lea vorhin da war, oder das Musikteam, ganz wurscht. Und da denkt man nicht drüber nach. Es ist ein kurzfristiges Geschehen. Aber es hinterlässt ein Gefühl. Und das wirkt auf meine Beziehungen. Und wenn das jetzt ganz stark da ist, und das mich jetzt bestimmt. Und wenn ich dann so eine negative Wahrnehmung gemacht habe, wie ich eben erzählt habe, dann kann das echt beziehungsstörend sein. Dann kann das verletzend sein. Und wenn ich von dem allein gesteuert bin, ja, wie so eine Nussschale im Meer, dann bin ich wirklich eine Getriebene. Aber neben den Emotionen, die mich steuern und die sind neutral, die sind an sich nicht schlecht, gell? Nur wenn sie mich nur allein steuern und triggern, dann wird es ein Problem. Aber neben den Emotionen gibt es ja noch eine andere Zentrale und das ist unser Kopf. Gell? Der ist nämlich das genaue Gegenteil. Das ist so der Sitz des Verstandes, das ist so der intellektuelle Überbau. Das ist so der Ort, wo ich intellektuell sein arbeite und Dinge erkenne, so sachlich erkenne und wahrnehme und richtig nüchtern bin und dran bin. Und wo ich denke, ja, wenn ich das logisch durchdenke und vernünftig alles ist, was ich da mache, dann ist das gut. Stimmt nicht. Ich kann mir sehr gut logisch durchdacht, sehr vernünftig, ohne wenig Risiko im Banküberfall durchdenken. Gell? Deshalb ist er nicht gut. Und ich kann in meinem Kopf auch ständig über das Falsche nachdenken. Und mir ist es beim Bibellesen so aufgefallen, wir gehen auf Ostern zu. Gell? Die theologische Elite damals, wie Jesus gelebt hat, die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben kontinuierlich über das Falsche nachgedacht. Weil, was nicht sein darf, das gibt es nicht. Sie hatten entschieden, es darf nicht sein, dass Jesus wirklich der versprochene Messias ist. Also gibt es das auch nicht. Also müssen wir alles Mögliche finden, um das Gegenteil zu beweisen. Ich kann ständig über das Falsche nachdenken. Ich kann auch grübeln. Und wenn ich den Kopf vorherrschen lasse, kann es richtig kalt werden im Miteinander. Es kann dann die Beziehung wirklich kaputt machen. Und ich kann aber auch denkfaul sein. Wenn ich nur im Kopf bin, das Gefühl wegschalte und sage, viel zu anstrengend, darüber nachzudenken, wie ich jetzt zum Umweltschutz und zu Lebensschutz stehen soll. Lass mich so dahin treiben, ich denke jetzt einfach nicht. Die Gefahr ist aber auch, dass dieser Kopf von meinen Emotionen überrannt wird. Gell? Ich habe vorhin die Schoko genannt, die ja so gut ist. Ja? Mein Kopf sagt, weil mir ist es wichtiger, jetzt kommt der Sommer, gell? Die gute Bikini-Figur haben. Wenn wir die Schoko mal auf die Seite tun, und ich will ja gesund leben, sowieso so richtig, gell? Sachlichkeit, dann kann der Bauch kommen und mich so richtig überrennen. Ist jetzt wurscht, diese blöde Bikini-Figur. Ich brauche die Schoko jetzt. Ja. Oder mein Kopf denkt, chronisch über das Falsche nach, denkt, hey, wenn ich ins Flugzeug steige, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da abstürze? Wenn ich ganz sachlich und nüchtern dran gehe, weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert ist, viel, 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 ich kenne die Zahlen jetzt nicht, geringer als ich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, gell, oder zu Fuß auch. Wenn die Emotionen mich überrennen, dann kann die Angst mich so panisch machen, und ich kenne solche Leute, die in kein Flugzeug steigen, aus diesem Grund, weil der Bauch den Kopf überrennt. Was ist jetzt in dem ganzen Geschehen mit meinem Herzen los? Ihr seht das Ungleichgewicht, gell? Das Herz, Kopf und Bauch wirken auf das Herz und sind im Austausch. Und eigentlich sollte es so sein. Das Herz sollte so die Regelfunktion haben zwischen dem, was im Kopf abläuft, und dem, was im Bauch sich abspielt. Es sollte es in Balance halten. Also esse ich jetzt heute diese Schoko? Wie viele Kalorien hat sie? Wie wichtig ist mir meine Bikini-Figur? Ja? So. Und wie wichtig ist mir gesund essen? Oder wie wichtig ist es mir jetzt, einfach, wie wir so schön sagen, meiner Seele was Gutes zu tun, weil es halt so gut schmeckt? Ja? Das Herz sollte da die Regelfunktion übernehmen. Und wenn ich jetzt starkes Herz habe, weil das Herz kann unterschiedlich beschaffen sein, Herz habe, das einen Willen gut ausgeprägt hat, kriege ich natürlich auch viel hin. Und der Raphael Bonelli hat in einem seiner Vorträge, ich habe manche Vorträge auch zu dem Thema angehört, gesagt, hat er von einem Beispiel erzählt, von einem Prominenten, der entführt worden ist, wo es um Erpressung von viel, viel Geld ging, der wirklich in ein Loch eingesperrt war, ein Jahr lang auch schon drinnen war. Und das zermürbt jeden Menschen. Und dann war da irgend so ein besonderer Feiertag, und dann haben diese Entführer es ein bisschen gut gemeint mit ihm und haben ihn so gefragt, was er sich denn wünschen würde heute. Jetzt ging es ihm wirklich sau schlecht, also es muss mieseste Bedingungen gewesen sein. Ist wirklich passiert. Und dann hat dieser entführte Mensch gesagt, ich wünsche mir einen Whisky. Getränk noch nichts mehr denken. Hat er den Whisky gekriegt, und er wollte ihn schon ansetzen. Und da ist ihm bewusst geworden, ich entscheide. Ich entscheide, wir entscheiden, ob ich das Ding jetzt trinke oder ob ich es ausleere. Und er hat es genommen und ausgeleert. Und er hat später erzählt, da habe ich mich das erste Mal wieder wie so ein freier Mensch gefühlt. Ich kann doch was entscheiden. Ich bin denen nicht ganz ausgeliefert. Wir können Dinge entscheiden. Wir sind dem Bauch und Kopf nicht ganz ausgeliefert. Und das hat ihn so stark gemacht, dass er es tatsächlich geschafft hat zu fliehen. Stark. Aber oft ist es in unserem Leben eben nicht so stark. Oft ist es so, dass unser Herz eher eine schwache Funktion hat, es nicht so gut schafft, diese Regelfunktion zu übernehmen, dass es nicht so willig ist für das Gute. Und die Bibel beschreibt es schon sehr, sehr deutlich. Unser Problem, das schwache Herz, wer die Bibel kennt, ich glaube, es steht im Römerbrief, ich begreife mich manchmal selbst nicht. Gell? Wir begreifen uns manchmal selbst nicht, warum wir jetzt die Freundin so schier behandeln oder den Mann oder das Kind. Will ich doch eigentlich nicht, warum ich jetzt auf der Haut fahre. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Da ist das Herz schon. Gell? Mein Wollen. Ich will ja tun, was gut ist. Und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich, was ich hasse. Und deshalb ist diese Selbstverwirklichung auch eine Lüge. Wir kriegen das nicht alleine hin. Wir schaffen es. Wir können gewisse Ideale leben, bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist vorbei. Dann geben wir ab. Stehen vielleicht wieder auf, aber letztendlich schaffen wir es nicht auf Dauer. Unser Problem ist, ich brauche jemanden, der mein inneres Heiligtum besetzt, der mir die Quelle ist, wie die Lea in diesem Vers gesagt hat, der mir das gibt an Wert, an Zuwendung, an Heilung, an Liebe, dass ich dann das auch leben kann, was ich will, was mir wichtig ist, was mein Gewissen mir zeigt, damit es gute Handlungen gibt. Wo bist du angebunden? Das ist die Frage. Vielleicht kennst du Jesus schon lange und bist eigentlich angebunden an ihn. Doch das ist ja so Wellenbewegung, gell? So wie die Herzen also auf der Welle entlanglaufen. Manchmal darf er mehr Platz im inneren Heiligtum haben und manchmal entfernen wir uns mehr. Wo bist du angebunden? Ist deine Beziehung zu ihm gestört, weil Dinge dazwischen stehen, weil du dich auf deine Verletzungen fokussierst, auf dein Unvermögen, dass du es wieder nicht schaffst, so gut zu sein wie die Freundin, die Nachbarin und so weiter? Da bist du angebunden. Worauf fokussierst du dich? Vielleicht bist du jemand, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der du Jesus gar nicht kennst. Was füllt dein inneres Heiligtum aus? Gott möchte in dein Heiligtum einziehen. Und er möchte es wieder ganz ausfüllen. Ostern, wie gesagt, zeigt es so deutlich. Und er möchte, dass es eine gegenseitige Geschichte ist. Er möchte diese innige Beziehung zu dir und zu mir. Und das ist Ostern durch Jesus möglich geworden. Lasse ich mich darauf ein? Lasse ich mich neu darauf ein? Lasse ich mich erstmals darauf ein? Das ist meine Entscheidung. Das ist dieser freie Wille, den wir gekriegt haben. Er möchte diese innere Leere ausfüllen. Und wenn er sich mit seinem Leben dafür einsetzt, die Mütter unter uns, die Kinder, würden das wahrscheinlich für ihre Kinder bis zum gewissen Grad auch tun. Aber er hat es wirklich in Jesus mit seinem Leben getan. Wie weh tut es ihm dann, wenn wir nicht darauf antworten? Und wenn wir ihn auf die Seite stellen und meinen, wir sind selber Chef. Und das ist ja eigentlich die Sünde, die Schuld, dass wir selbst Chef sein wollen. Gell? Die Sündenfall Eva, sagst du mir, was ich darf und was ich nicht darf? Ich kann das selbst entscheiden. Na, er möchte es uns sagen, weil er uns gemacht hat und weil er am besten weiß, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist. Aus Liebe. Nicht, weil er uns wie so ein Dompteur reinhalten will. Jesus möchte den Thron besteigen. Er möchte uns überschütten mit seiner bedingungslosen Liebe. Ich muss nichts leisten. Ich darf kommen. Er möchte mir Wert geben und er möchte die Grundlage für mein Gewissen sein. Das hat Auswirkungen auf mein Denken, auf mein Fühlen. Und es geht nur im Zusammensein mit ihm. Und er möchte uns begegnen und jetzt kommt noch mal ein kurzer Rückblick zu dem, was wir schon hatten, aber aus dieser Sicht von Gott. Er möchte uns begegnen über die verschiedenen Bindungswurzeln Und es ist so gut, dass wir dann nicht nur abhängig sind von Menschen, weil die können das nicht vollends erfüllen oder uns da so stärken, dass sie gut wachsen oder verändert werden, wenn sie nicht wachsen konnten. Er möchte es tun und er möchte uns begegnen über die Lebenssprachen. Wie geht es jetzt? Wie macht er das? Bindungswurzel Nähe. Wie begegnet er uns über Nähe? Und ich werde jetzt mit euch so eine kleine Reise durch die Bibel machen, im Blick auf diese beiden Bereiche. Und mir ist vollkommen klar, dass ich euch jetzt viel so Kurzinputs gebe. Ja? Habt nicht den Anspruch an euch, ihr müsst alles mitkriegen. Hört einfach und fragt innerlich, Gott, was möchtest du mir zeigen? Wo möchtest du und wie möchtest du mir jetzt begegnen? Dass ich wieder angeschlossen sein kann oder erstmals angeschlossen sein kann an dieser Quelle und nicht bei den rissigen Zisternen, wo das Wasser wegläuft. Gell? Wasser ist ja lebensspendend, brauche ich da bleiben muss. Nicht bei diesen Ersatzbefriedigungen bleiben muss. Auch nicht beim Kosmos oder bei Energien, was ja so modern ist bei uns heute, bleiben muss. Er möchte uns durch Nähe begegnen, so wie das Baby die Mama spürt. Wie macht er das? Machen wir uns mal bewusst, Gott ist allgegenwärtig. Er ist jetzt hier. Wir sehen ihn nicht. Ich habe viel Kinderarbeit gemacht und ich habe den Kindern oft gesagt, wir können Gott mit den Augen da nicht sehen. Aber da innen, die Herzensaugen, wenn wir uns aufmachen, können wir ihn spüren. Und ein Tool ist zum Beispiel die Schöpfung. Nicht, dass die Schöpfung an Gottes Stelle kommt, gell? Das wird oft verschoben. Ich hole es mir. Die Schöpfung ist an Gott. Da kriege ich es. Die Schöpfung ist das, was er gemacht hat, damit ich ihn erkenne. Und in der Schöpfung hat er uns einen Ruhetag gegeben. Also als ich das so entdeckt habe, das hat mich so begeistert. Gott braucht ja keinen Ruhetag, gell? Weil der ist ja nicht erschöpft, so wie ich, weil ich nicht gut geschlafen habe. Nein, das macht er. Warum? Weil dieser Gott innigste Gemeinschaft mit mir will. Und da geht es mir jetzt nicht darum, ach, es muss unbedingt der Sabbat sein oder der Sonntag oder so. Das ist nicht das Thema. Er hat es nicht als Gesetz uns gegeben, das wir erfüllen müssen, damit wir ja richtig vor ihm stehen. Er hat es uns gegeben, weil er uns Gutes will, weil er einen Boden schaffen will, wo wir ihm begegnen können, so wie heute jetzt hier. Mal Arbeit, Kinder, Alltag, alles weg, gell? Ganz fokussiert sein auf ihn. Diese Nähe. Und heute Morgen hat jemand gesagt, ich genieße diese Nähe mit Gott. Man kann das in Gemeinschaft tun, so wie jetzt, aber auch ganz allein. Ich genieße es daheim am Küchentisch mit guter Musik. Ich kann es auch genießen im Gottesdienst, in Gemeinschaft, weil wir ja Beziehung auf allen Ebenen brauchen. Auch mit guter Musik. Also ich liebe Lobpreismusik zum Beispiel. Und dabei sich einfach deutlich machen, er ist jetzt da, er will mir begegnen. Und im Psalm 24 steht, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wie kann ich es schmecken? Und da hat er uns das Abendmahl gegeben. Das ist die Möglichkeit, es zu schmecken. Jesus sagt, so wie ihr das Brot schmeckt, den Wein schmeckt, so real bin ich da, bin ich für dich am Kreuz gestorben, gebe ich dir Vergebung. Er möchte uns trösten. Zum Abendmahl möchte ich noch sagen, natürlich gibt es da verschiedene Traditionen, wie man es feiert. Und das ist gar nicht so wichtig. Es geht einmal um diese innige Gemeinschaft zwischen ihm und mir. Und darum, dass dadurch, dass wir das feiern, die Welt erkennt, die Menschen, die ihn nicht kennen, mitkriegen, das ist real, was da passiert ist, auch heute noch. Weil wir verkündigen des Evangeliums. Er möchte uns trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Also wie ihr stillende Mama das Baby hält. So Sachen stehen in der Bibel. Gott ist ja nicht nur Vater, er ist auch Mutter. Wie was? Jetzt kriege ich das nicht hin. Wie heißen die Feministinnen? Problem, ja? Weil wir ja so vom Vaterbild geprägt sind. Aber er kann ja nur Vater und Mutter schaffen, wenn er es selber auch ist. Er kann ja das machen, was er selbst ist. Machen wir uns das mal klar. Er ist auch Mutter. Da brauche ich keinen anderen Mutterersatz. Ob sie der Heilige oder Maria ist, die wir alle als Vorbild alles schätzen. Gell? Gott selber ist es. So wertvoll. Er möchte mich umsorgen wie ein Hirte. Ist für uns jetzt so ein bisschen fremder, gell, weil wir Hirten ja kaum mehr kennen, aber wer jetzt im christlichen Kontext aufgewachsen ist, der kennt natürlich Hirtengeschichten. Und ein Hirte, der ist immer da. Der schaut, wo sie in Gefahr, der stellt sich dazwischen. Der schaut drauf, dass man zu essen kriegt. Das, was ich brauche. So möchte Gott mir begegnen über, und diese Bindungswurzel Nähe stärken.
Entschuldigung, es ist 34,9. Der Psalm ist falsch.
Habe ich da was falsch geschrieben?
Statt 24 gehört 34.
Okay.
24. Falls jemand sich das aufschreibt.
Gut, danke, danke, danke. Habe ich nicht gesehen, muss ich ändern. Was? Gut. Wie kann man das praktisch erleben, dieses Umsorgen? Ja, schmecken haben wir schon ein praktisches Beispiel. Umsorgen ist natürlich schwieriger. Bibelworte zum Beispiel laut lesen und sich das so visuell vorstellen und das so in den Alltag mit hineinnehmen, ist eine Schiene. Sich in eine Decke einhüllen und spüren, so wie die Decke mich umhüllt, so umhüllt mich jetzt Gott, so umhüllt mich jetzt Jesus. Lobpreislieder singen. Gebete laut, alleine. Ich bete unheimlich gern laut, allein. Ich bin ja viel im Auto, ich bete oft im Auto ganz laut und finde das echt super. Und spüre dann, Gott ist da, aber auch in Gemeinschaft. Also das Miteinander beten, das ist etwas, was uns so, so die Nähe Gottes deutlich machen kann. Ob zu zweit oder in der größeren Gruppe, ganz wurscht. Diejenigen, die das nicht kennen, man kann mit Gott reden, so wie man mit der Nachbarin, mit der Freundin, mit dem Mann, mit den Kindern redet. Weil er möchte, dass wir ihm all das sagen, was uns bewegt. Und ich will auch, dass meine Kinder zu mir kommen und mir sagen, was ihn wirklich bewegt. Und nicht jeden Tag ein gleiches Verslein. Manchmal können Verse uns helfen, gell? Vater unser und andere Verse. Aber es geht um Beziehung, um Lebendigkeit. Er möchte uns durch Gleichheit begegnen. Vielleicht hast du so die Frage, wer ist denn so wie ich? Wer kann mich denn so verstehen, wirklich verstehen? Selbst eine gute Freundin kann das nur begrenzt, weil keiner in mich wirklich hineinschauen kann, sich hineinversetzen kann. Und da finde ich das so genial, was wir in der Bibel finden, was in Hebräerbrief steht, Jesus ist uns in allem gleich geworden. Und dann lest man das, was über Jesus drinsteht. Er hat mitgefühlt, er hat Spott erlebt, er hat Schmerz erlebt, er hat das alles erlebt, was wir erleben, in einer Tiefe, wie wir es gar nicht erleben. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Er hat es für uns gemacht, damit er uns in allem gleich ist. Er hat selbst gelitten, um denen zu helfen, die leiden. Und er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Gleichheit, darüber möchte er uns begegnen. Über Zugehörigkeit. Hab keine Angst. Du gehörst zu mir. Das war etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat. Unter anderem geholfen hat. Zu wissen, ich gehöre wohin. Weil ich oft auf das Gefühl hatte, ich gehöre nicht dazu. Ich passe nicht. Schon geprägt auch durch Kindheitserfahrungen. Aber ich gehöre zu ihm. Er sagt, du bist mein. Ich gehöre zu Gott, zu Jesus. Er ist Wahnsinn, oder? Und er sagt, ich will lebenslang dein Gott sein. Und ich will dich tragen, sogar bis ins Alter. Und wir sind ja auf diesem Weg, gell? Mein Mann und ich. Und es wird einem bewusst, wenn man merkt, immer Dinge, die man kann, die man früher konnte. Und er sagt mir so, und das kann ich niemand aus meiner Hand rausreißen. Ich kann nur selber weggehen. Aber rausreißen kann mich niemand, denn er hält mich. Ich bin ihm wertvoll, will ich ihm eine Wertschätzung werden, mir begegnen. Und der Psalm 139, das ist so ein Lieblingspsalm von mir, wo das so deutlich drin steht, dass er uns wundervoll gemacht hat. Er hat dich zubereitet, im Mutterleib steht in dem Psalm drinnen. Und das, was Gott macht, ist wertvoll. Also wenn wir uns selbst nicht lieben können, das ist ja dieser Auftrag, gell? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns selbst nicht lieben können, was ja unser aller Thema ist, dann müssen wir uns mal bewusst machen, ich liebe das nicht, was Gott gemacht hat. Ich bin ja von Gott gemacht, ich habe das ja nicht selber hingekriegt. Und wenn ich mich nicht liebe, hat es nichts mit sich lieben und Hochmut zu tun, sondern dann liebe ich nicht die Person, die Gott gemacht hat, dann ehre ich den Schöpfer nicht. Deshalb, ich darf mich lieben im Sinne von, du hast mich wundervoll gemacht. Ich bin wertvoll. Und er sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich von Anfang an. Ich sehe deine Not. Letztes Jahr war das ja die Jahreslosung. Und diese Geschichte von dieser Sklavin Hagar im Alten Testament, die weggelaufen ist, weil ihre Lebensbedingungen so furchtbar waren, hat Gott eingeholt und hat ihr gesagt, ich sehe dich in deiner Not und ich zeige dir, wie du damit umgehen kannst. Nicht immer holt er uns aus der Not heraus, aber er zeigt uns Wege, wie wir umgehen können damit. Ich nehme dich wahr und ich helfe dir in deiner Not. Und da ist diese blutflüssige Frau, das ist auch eine Frau im Neuen Testament, die sehr krank war und in dieser riesigen Menschenmenge unterwegs war, die bei Jesus war. Und Jesus war unterwegs, weil er gerufen wurde, woanders hin. Ne? Eigentlich hat er ja einen klaren Auftrag gehabt und eigentlich keine Zeit für all die Leute. Und diese Frau war dort und hat versucht, ihn zu berühren. Und Jesus nimmt das wahr. Obwohl er so umgeben war, obwohl viele ihn berührt haben, obwohl er fokussiert war auf die Aufgabe. Jesus nimmt dich wahr, wenn du denkst, ich bin doch so unscheinbar, mich kann er doch nicht wahrnehmen. Er nimmt dich wahr, er sieht deine Not und er möchte dir zusprechen, ich will dich heilen, du bist geheilt. Oder wenn du dich fühlst wie diese gebückte Frau, gell? So, es war eine Frau, die so in der Synagoge, das ist die Kirche der damaligen Zeit bei den Juden, die saß da so gebückt, wenn du dich so fühlst, so gebückt, weil so viel auf dir lastet, dann möchte er wie bei dieser Frau dir sagen, richte dich auf, ich heile dich, er möchte, dass wir stehen. Höre ich's? Lasse ich mich rufen, lasse ich mich aus dem Grab rausrufen, wie den Lazarus, von dem ich am Freitag erzählt habe. Er nimmt dich wahr, er schätzt dich, du bist ihm unendlich wertvoll und er möchte, dass diese Liebe zwischen dir und ihm hin und her springt. Er möchte dich ganz nah bei sich haben. Diese innigste Verbindung, diese innigste Vertrautheit. Weil er sagt dir was. Er sagt dir, ich bin. Ich, der Herr, ich bin ein starker Gott und ein Held ist bei dir. Er sieht dich an und freut sich, weil du so toll bist. Ihm fehlen die Worte, weil er dich so sehr liebt. Laut schreit er, Hurra, wenn er an dich denkt. Das ist ein Satz in der Bibel, ist ein bisschen in freier Sprache übertragen aus einer Kinderbibel und den fand ich, diese Zusage, die fand ich so genial, dass ich gedacht habe, ich muss hier euch dahin tun. Er schreit Hurra, wenn er an dich denkt, er will dich, das ist seine Zusage. Ich habe dich schon immer gesehen. Nichts und niemand kann uns von der Liebe, von dieser Liebe von Gott wirklich trennen. Gott möchte uns begegnen. Und in dieser Liebe, in dieser tiefen Vertrautheit, die er uns anbietet, wenn wir uns darauf einlassen, dürfen wir mit allem Ballast wirklich ruhen. Und da darf ich sogar wirklich ehrlich werden. Er möchte diese tiefe emotionale Verbundenheit und Offenheit und Ehrlichkeit. Er möchte, dass wir diese Nähe zu ihm pflegen und ihm deshalb alles sagen. Alles sagen. Und das ist die große Hoffnung und das wahnsinnige Angebot. Weil alles bedeutet, ich sage ihm auch das, was an Mist in meinem Leben ist. Ich sage ihm auch das, wo ich ihn nicht an die Stelle im Heiligtum gesetzt habe. Das ist ja die eigentliche Schuld, die eigentliche Sünde, dass wir Gott nicht den Platz in unserem Leben gegeben haben, grundsätzlich, oder geben, immer wieder nicht geben. Und daraus folgen dann all diese Handlungen, die wir oft als Sünde bezeichnen, gell? So wie Lügen, Stehlen etc. Das sind die Folgen. Die eigentliche Schuld ist, dass ich ihm nicht den Platz gebe. Und all die Folgen von dem, dass ich halt diesen ganzen Mist immer wieder tue, den ich nicht tun will, die darf ihm dort ehrlich sagen und ich darf ihn dort um Vergebung bitten. Und er hat gesagt, wenn du es mir sagst, wenn du deine Sünde, deine Schuld mir bekennst, dann werde ich sie nehmen und ins Meer der Vergessenheit werfen. Meer der Vergessenheit. Das heißt, sie ist weg, sie ist nicht mehr existent. Ich darf so Vergebung und Heilung erfahren. Und wenn ich das selbst erfahre, habe ich die Basis, dass ich Schritte gehen kann, um denen zu vergeben, die an mir extrem schuldig wurden. Auch wenn sie mich vielleicht nicht drum bitten. Mein Vater hat mich nicht um Vergebung gebeten. Das ging immer. Und heute ist es ja auch so, dass es Menschen gibt, die einfach das gar nicht einsehen, dass sie vielleicht schuldig geworden sind, gell? Und deshalb nicht um Vergebung bitten. Oder es die Möglichkeit nicht gibt. Oder ich gar nicht mit dem Kontakt dahin will. Aber ich darf trotzdem auf dieser Basis in den Prozess einsteigen, lernen, ihnen zu vergeben, weil es mich frei macht, weil es mich aus meiner gebückten Haltung aufrichtet. Christus will in uns leben, Gott will in uns leben, so eng wie wir die Beziehung haben, und wir leben in ihm. Das Ziel ist diese tiefe, tiefe Vertrautheit, so jetzt. So wie der verlorene Sohn, der heimkam und von seinem Vater auf allen Ebenen angesprochen wurde. Und er will uns nicht nur über die Bindungswurzeln begegnen, sondern er möchte uns auch über unsere Liebessprache begegnen. Aber ihr werdet schon merken, es geht so ineinander über. Was ist jetzt Bindungswurzel, was Liebessprache? Ist auch wurscht, ihr müsst es gar nicht definieren für euch, sondern einfach nur wahrnehmen, wo stehe ich, was ist es, was ich jetzt brauche. Gehen wir aber ganz kurz die Liebessprachen auch noch durch. Gott möchte uns in unserer Liebessprache begegnen, durch sein Wort und durch Menschen und Situationen. Wir sind ja der Spiegel, gell, für Gottes Liebessprachen auf dieser Welt. Er möchte in menschlichen, also menschliche Beziehung ist der Abglanz dieser Liebesbeziehung zu Gott. Da können wir es in dieser Beziehung praktisch erleben. Da ist einmal die Zweisamkeit. Gott möchte mit dir in Verbindung gehen, er möchte Wohnung bei uns nehmen, damit wir miteinander Zeit verbringen. Gott möchte ins innere Heiligtum einziehen. Der verlorene Sohn, der ist drauf eingegangen. Da gibt es aber andere Geschichten in der Bibel, das ist der reiche Jüngling, die Bibelkenner kennen es. Ja? Einer, der das ja eigentlich wollte, der hohe Werte hatte, der ein enges Gewissen hat und versucht hat, nur gute Handlungen zu machen. Warum? Weil er gesucht hat, wie kann ich dieses innere Vakuum, dieses innere Heiligtum füllen, besetzen? Und dann spürt er, aha, bei diesem Jesus scheine ich Antwort zu bekommen. Und er geht hin und Jesus spricht ihn genau an seinen wunden Punkt an. Er hatte alles, er war reich, aber eins hat er nicht gehabt, diese innige Beziehung zu Jesus und dadurch die anderen Sachen auf andere Plätze gestellt. Und Jesus hat ihm gesagt, gib alles weg, was du hast und nimm mich ins Zentrum. Er hat es nicht geschafft. Und es berührt mich so, dass er steht und Jesus hat ihn wirklich traurig und ich glaube, dass er ihm unendlich wehgetan hinterher schaut. Das ist unsere Entscheidung, lieber so oder so. Er möchte diese Zweisamkeit. Und Jesus selber hat es auch vorgelebt, Zweisamkeit mit seinem Vater. Er hat Zweisamkeit mit den Jüngern ganz viel gehabt. Beziehung, innigste Beziehung auf verschiedene Wege, Weise. Er möchte uns zärtlich berühren und ihr merkt schon, es geht so ein bisschen ineinander über. Ja? Er berührt uns, viele Menschen heilte er den, in Markus 8, den Blinden, den hat er an der Hand genommen, den hat er die Hände aufgelegt, auf die Augen. Also wirklich Berührung, Kindersegen und Fußwaschen sind so Beispiele in der Bibel. Lies die Beispiele, lass es auf dich wirken und mach dir bewusst, so will er mich auch berühren. Er will uns über die Hilfsbereitschaft begegnen, indem er in vielen Sätzen in der Bibel sagt, ich bin da, ich helfe dir, ich verlasse dich nicht, ich stehe dir bei. Jesus selber hat vielen, vielen Menschen geholfen und Jesus fordert uns zur Hilfe heraus, dass andere durch mich erleben, wie er helfen will, dass ich dieser Kanal sein darf. Und da gibt es auch wieder dieses Beispiel in der Bibel, der Gelähmte, der nicht gehen konnte und von vier Freunden zu Jesus gebracht wurde. Hilfsbereitschaft. Jesus möchte uns deshalb zur Hilfe herausfordern, dass andere an uns erleben, wie wir Jesus kennen, wie er uns helfen will. Er möchte uns über Worte begegnen, Lob und Anerkennung, und da ist die Sprüche, das ist eine Fundgrube, gell? Schaut's da mal hinein, ich habe jetzt nicht angefangen, das aufzuschreiben, ihr dürft es das selber entdecken. Gute Worte, Anerkennung, Lob, auch die Psalme und andere Stellen, ganz viele Stellen in der Bibel. Und das Wort Liebe ist übrigens das hauptverwendete Wort in der Bibel. Wahnsinn, gell? Wir denken oft an den strafenden Gott. Na, Liebe ist das hauptverwendete Wort, weil er uns will. Zum Beispiel, Jesus in einem Gleichnis erzählt hat, dass er auch lobt. Das war nicht treu gewesen, was ich getan habe. Und er bestätigt durch Worte auch den Wert von uns Menschen. Der Hebräerbrief steht, wir sind nur ein kleines bisschen weniger als die Engel. So wertvoll. Und das wird sich auch ändern. Und Gottes Wort ist lebendig. Schafft Leben, Schöpfung ist entstanden durch sein Wort. Und so kann ein Wort in unser Leben hineingesprochen uns auch verändern. Jesus wurde Mensch auch und sagt, ich bin das Wort. Er möchte uns über Geschenke begegnen, und zwar, indem er uns selbst Dinge schenkt. Gell? Er hat uns Begabungen, Interessen, Zeit geschenkt, auch Menschen schenkt er uns. Aber auch Materielles, immer wieder habe ich selbst erlebt, wie er uns geschenkt hat in Zeiten, wo wir materiell, finanziell nicht wussten, wie können wir überleben. Er ist ein schenkender Gott und benutzt die Menschen dazu. Das größte Geschenk ist Jesus, er hat sich selbst geschenkt und diese Beziehungsmöglichkeit zu ihm, die ich jetzt schon sehr ausführlich beschrieben habe. Und er schenkt uns mit sich selbst alles, was wir zum Leben brauchen. Voraussetzung, er darf in mein inneres Heiligtum und ich schenke mich ihm. Dann kann ich auch andere beschenken. Gott möchte uns begegnen über die Bindungswurzeln, über die Liebessprachen. Gottes Zusage ist, oder nicht Gottes Zusage, der Augustinus, der Kirchenvater, der vor 100 Jahren gelebt hat, hat mal gesagt, unruhig, o Gott, ist mein Herz in mir, bis es ruht, o Gott, in dir. Mensch erfährt das dann seine wahre Bedeutung, bis er die Liebe Gottes erwidert. Er möchte kommen und ich darf ihn zurücklieben. Und Gottes Zusage, ich werde dir ein neues Herz schenken, wenn du denkst, wie soll ich das hinkriegen? Du musst es nicht machen. Gott will es dir schenken, du musst ja sagen. Hingehen und die Quelle anzapfen. Und ich werde das Herz aus Stein in dir, das verletzte, das geschützte Herz, das harte Herz, ich werde es herausnehmen und euch ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz schenken. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird dann auch das tun, was ich sage. Und dann wird mein Vater, wird ihn genauso lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Lass das mal in dich sacken. Jesus, der dreieinige Gott, will in dir wohnen, wohnt in mir. Die Frage ist, wo fordert Jesus dich jetzt heraus? Deine Bedürftigkeit im Bindungsgeschehen zu erkennen, deine Liebessprache zu entdecken, und andere zu lernen, ist nicht immer leicht, geht. Braucht Einsatz, braucht Wollen. Wo fordert dich Jesus heraus, in Verbindung zu gehen und Defizite von ihm ausfüllen zu lassen? Das hat Auswirkungen auf mein Herz. Und dann ist nicht mehr das Ungleichgewicht in meinem Leben. Das ist zwar nicht permanent, gell? Aber das ist der Wunsch Gottes und das ist das Ziel, das wir immer wieder erleben dürfen. Was dann, wenn wir mal bei Jesus sind, wirklich vollkommen da sein wird. Gar falsche Hoffnungen. Vollkommen werden wir nicht auf dieser Welt. Aber das Herz wird dann seine Regelfunktion ausführen können, immer wieder. Und Kopf und Bauch, die sind ja wertvoll. Die sind wertvolle Ratgeber, aber die müssen in der Balance sein. Gell? So, dass es mir gut tut. Lassen wir uns darauf ein, dann hat es wirklich Auswirkungen auch auf unser Beziehungsgeschehen. Dann bin ich nicht mehr so abhängig davon, dass der andere mich liebt, zuerst liebt, damit ich zurückleben kann. Dann bin ich nicht mehr so ständig verletzbar durch die Pfeile, die kommen werden, die werden kommen. Das können wir nicht verändern. Wir selber können nur dranbleiben, lernen, dass wir selber nicht mehr so viele Pfeile schießen müssen und geschützt sind durch Gott, durch Jesus Christus, indem wir diese Verbindung nach oben herstellen, indem er das innere Heiligtum ausfüllt. Denn er, der dreieinige Gott, lebt in uns. Er hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Zapfen wir sie an. Und es stimmt, dort wo Menschen aufrichtig leben, da werden Beziehungen wirklich verändert. Ob es jetzt Ehen sind, Freundschaften sind, auch zum Arbeitskollegen. Ich habe das selbst erlebt bei einer Arbeitskollegin. Boah, die mochte ich überhaupt nicht. Und dann war das auch noch eine Christin, gell, wo ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Und wir haben noch im gleichen Areal gewohnt. Das ist mir echt schwer gefallen. Und ich weiß, dass ich damals so ins Gebet gegangen bin. Ich habe gesagt, Gott, du gibst mir den Auftrag, sie zu lieben. Und sie ist noch mal Schwester, dann erst recht. Und ich habe wirklich erlebt, wie sich das verändert hat in mir. Wir sind nachher Freundinnen geworden. Glaubt man nicht, gell? Das ist das, was Gott möglich macht. Und die Zusage für den Alltag ist der allmächtige, große, heilige, gerechte und barmherzige Schöpfer Gott. Er möchte in dir wohnen. Er ist mit dir. Und jetzt ist so die Frage, wie gehe ich darauf ein, wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt schon einige biblische Beispiele genannt und noch zwei ganz kurz und dann bin ich fertig. Gehe ich damit um, wie der Jakob und Esau? Gell? Ihr wisst ja, der Esau hat so vom Bauchgefühl gesteuert, in einem schwachen Moment die Linsensuppe besser gefunden als sein Erstgeburtsrecht und hat es verkauft. Und der Jakob hat dann ganz hinterlistig ihn da ausgetrickst, ist dann weg. Und hat dann selber erlebt, er, der Betrüger, dass er betrogen wird. Und jetzt war er zurück in seine Vergangenheit, um seinem Bruder zu begegnen. Und er hat gemeint, ich kriege das hin, sehr logisch durchdacht, gell, hat er das gemacht, diese Begegnung, indem er da Leute vorgeschickt hat und so weiter. Bis Gott ihm begegnet ist. Und er hat sogar gemeint, er muss mit Gott kämpfen, weil er schafft das, gell? Und Gott hat ihm aber gesagt, na, du schaffst es nicht. Nur wenn ich mit dir bin. Aus dem Kampf ist er hinkend rausgekommen, damit er seine eigene Grenze spürt und seine Abhängigkeit erkennt. Die habe ich echt selber erkannt an dem Wochenende. Und dann hat er erlebt, dieser Gott geht mit ihm und schenkt Heilung, Versöhnung zwischen ihm und seinem Bruder. Mit diesem Gott konnte er sich seine Vergangenheit stellen. Oder bist du wie ein David, der eh weiß, Gott ist auf meiner Seite, gell? Der wurde herausgefordert, kleiner Hirtenjunge, ein großer Riese, der Goliath, hat sein Volk bedroht und das konnte David nicht auf sich sitzen lassen. Keiner hat sich getraut, gegen diesen Goliath zu kämpfen, weil sie alle die falschen Schwerpunkte hat, das Gleichgewicht nicht da war. Und der David wusste, ich habe zwar nur 5 Steine, und meine Schleuder, das kenne ich, das ist meine Begabung, mehr habe ich nicht. Aber ich habe den starken Gott auf meiner Seite und ich gehe in seinem Namen. Und der erste Stein hat den Sieg geschenkt. Nicht, weil der Stein so super war und er so gut ziehen konnte. Klar, er hat seine Möglichkeiten mitgebracht, weil Gott ihm den Sieg gegeben hat. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Für den Alltag. Und ich möchte zum Abschluss euch da noch was mitgeben, was Ruth Heil zusammengefasst hat von all dem, was ich jetzt gesagt habe. Ruth Heil ist eine Freundin von mir, die mich sehr geprägt hat, bekannte Referentin in Deutschland, auch in Österreich schon bekannt. Und die hat geschrieben, er ist da. Er ist da, wenn die Lage aussichtslos scheint. Er ist da, wenn Türen sich schließen, um andere zu öffnen. Er ist da, wenn der Feind dir weismachen will, dass sich eh niemand um dich kümmert. Er ist da, wenn uns die Schuld gefangen nimmt. Er ist da, um uns zu vergeben. Er ist da, wenn die Wellen uns ertränken suchen und wirft uns den Rettungsring zu. Und er ist da, wenn es Nacht wird und sitzt an unserer Bettkante. Er ist da, wenn niemand uns hört und zuhört, hört er uns zu, auch dann, wenn wir keine Worte haben. Er ist da, wenn wir in Selbstmitleid versinken. Das ist so schlimm, was mir passiert ist, ich armer Topfke. Er ist da und er sagt, ich verstehe dich, ich fühle mit dir, ich bin an deiner Seite. Ich habe das nicht gewollt. Es tut mir selber von Herzen weh, er ist da. Er ist da, weil er uns liebt. Er liebt uns so, wie niemand uns lieben und verstehen kann. Er ist da und deshalb dürfen wir wie Adler werden, fliegen. Wenn das keine gute Basis ist für den Alltag, der jetzt auf uns wartet, ich wünsche euch, dass ihr auf der Basis gehen könnt und wünsche euch sehr guten Gott.